Heute gibt es ein Update zur größten Turnaround-Story des Jahres. Alle Details kommen gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ihr wisst ja, dass ich China, und da sind wir auch schon bei der größten Turnaround-Story des Jahres, dass ich China nicht so einfach abschreibe, wie viele es tun. Wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört, und lasst da gerne auch ein Abo da und lasst gerne auch eine Bewertung da, wenn euch die Ausgaben und die Folgen gefallen, dann wisst ihr ja, dass China viele skeptisch sehen, viele sind ausgestiegen. Wir haben auch deutliche Kapitalabzüge gesehen, sowohl von Unternehmen, also die dort produzieren, die kein neues Geld mehr reinstecken in die chinesischen Unternehmungen, sondern die eher die Gewinne reinvestieren, aber nicht mehr von außen neues Geld reingeben. Aber auch vor allem von Investoren, die Kapital aus China abgezogen haben. Vielleicht, wenn ihr bei Buy the Dip dabei seid, ich packe den Link mal unten rein, das ist ja der, ich sage jetzt mal, der Erfolgspodcast von Lars Erichsen, Timo Bautzus und mir, die Hörerzahlen steigen immer mehr und mehr. Da haben wir ja auch schon über China gesprochen und darüber, dass es eine Art, ja, Sell China by India Trade gibt. Das heißt, viele sind aus China rausgegangen, haben verkauft, also Investoren, und sind dann mit diesem Geld nach Indien gegangen, um dort zu investieren. Der indische Aktienmarkt ist ja auch richtig gut gelaufen. Und der Hintergrund für diese Thematik beziehungsweise auch für diese Entwicklung an den Märkten war, dass China natürlich einige auch oftmals hausgemachte Probleme hat. Also ich hatte auch vor 4-5 Wochen mal mit Erik drüber gesprochen. Erik Nebel, der ist ausgewiesener China-Spezialist, er lebt selbst in China, er hat da super perfekte Einblicke auch in den Markt. Und da gibt es natürlich einige Probleme, die China hat, beispielsweise der Immobilienmarkt, der ja lange nur den Weg nach oben kannte, der jetzt deutlich ins Stocken geraten ist, auch Verluste produziert. Das heißt, die Immobilien werden weniger wert. Damit werden natürlich auch die Ersparnisse von vielen Leuten weniger wert, was dann wiederum den Wohlstand hemmt, den Wohlstandsaufbau hemmt und natürlich auch den Konsum. Also der Immobilienmarkt ist ein großes Thema, was China beschäftigt, aber auch natürlich den Rest der Welt. Diejenigen, die in China investieren wollen, die natürlich kritisch auf den chinesischen Immobilienmarkt blicken. Dann haben wir den Binnenkonsum, wo China nicht so wirklich vorankommt, weil der Konsum deutlich, er müsste so irgendwo bei 30-40% liegen, deutlich hinter dem liegt, was wir in westlichen Gesellschaften haben. Also in den USA, da ist der Konsum beispielsweise kommt auf 70% des BIPs, in Deutschland sind wir irgendwo bei gut 60%. Also die großen Länder haben irgendwo eine ziemlich hohe Konsumquote gemessen, relativ am BIP von 2/3 und mehr. Und in China sind wir halt da bei Werten von um die 30-40% und kommen nicht richtig voran. Also auch der chinesische Binnenkonsum ist ein großes Problem, wo einfach Wachstum nicht entsprechend aufgebaut werden kann und wo einfach ja, der Konsum nicht so stark steigt und nicht so angekurbelt werden kann wie in anderen Ländern. Also das ist ja auch ein Ziel der Partei, der chinesischen Parteiführung, dass man hier diesen Binnenkonsum und den Konsum gemessen am BIP deutlicher steigert. Und dann natürlich weitere Probleme, vielleicht habt ihr das auch im Hinterkopf schon, vielleicht seid ihr ja da etwas schmerzerprobt, schmerzgeprüft, ist ja, dass auch die Parteiführung in Peking immer wieder in die Märkte eingegriffen hat, dass es immer wieder Regulierungen gab, abgesagte Börsengänge jetzt von Ant Financial und verschiedenen anderen, also wo wirklich der Machtapparat auch zeigt, wenn Linien überschritten werden, dass er dann hier auch wieder gegen die Unternehmen zurückgeht. Also in China nennt man das auch teilweise so, oder man sagt, da hatte ich neulich gelesen, dass Washington, also die Amerikaner, so die Kontrolle über ihre Drachen, das sind die Großunternehmen, verloren haben und dass man in China eben diesen Fehler nicht begehen will und dass man Unternehmen dann in dem Maße wieder zurechtstutzt, wenn sie einfach aus Sicht der Parteiführung zu mächtig werden oder auch zu unkontrollierbar und dann werden entsprechende Regulierungen also auch erlassen. Und das sind natürlich alles Dinge, die man als Investor schon in Kauf nehmen kann, aber wenn dann diese Probleme geballt auftreten, das heißt, der Immobilienmarkt wirklich deutlich zurückkommt, Probleme bei den Bauträgern passieren, Großpleiten passieren können, der Binnenkonsum kommt nicht voran, die Parteiführung greift dann noch regulierend ein oder stutzt Unternehmen zurecht, sagt Börsengänge ab, dann sind das natürlich alles Faktoren, wo Investoren sagen, okay, nee, brauche ich nicht, gibt es nicht was Besseres. Und das hat einfach dazu geführt in den letzten 2 Jahren, vor allem auch dann noch folgend auf die Enttäuschung, dass es ja nach den langen Lockdowns in China wirklich nicht den großen Boom gab, den viele erwartet haben, dass einfach Kapital abgezogen wurde. Und dieses Kapital, ich hatte es euch gesagt, ging in Richtung Indien, ging aber auch nach Mexiko, was sehr, sehr stark auch von diesem Wirtschaftskrieg zwischen USA und China profitiert, wo einfach Unternehmen sich dann ansiedeln, damit sie eben nicht mehr in China produzieren. Also gerade auch chinesische Unternehmen, die nicht mehr in China produzieren, sondern eher in Mexiko, um damit auch über die Handelsabkommen, die hier mit Mexiko bestehen, in die USA günstig reinliefern zu können. Also da war Mexiko ein Profiteur, Brasilien auch aufgrund der Rohstoffe. Also kurzum, unter Schwellenlandinvestoren gab es dann Alternativen, wo man gesagt hat, okay, man geht aus China raus und man geht woanders rein, was auch rückblickend gesagt jetzt nicht der große Fehler war, weil der chinesische Aktienmarkt auch unglaublich schlecht gelaufen ist. Jetzt muss man allerdings kritisch auch bei sowas nachdenken und sollte nicht den Fehler machen und sagen, okay, das sind Probleme in China und da ist der Aktienmarkt schlecht gelaufen und deswegen gucke ich da nicht mehr drauf und lasse die Finger davon. Also da muss man auch sagen, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nicht mehr weit. Und wir sehen auch aus China, und deswegen auch der Titel dieser Ausgabe, die größte Turnaround-Story des Jahres, dass es sich langsam zum Besseren dreht. Das heißt, was will ich sagen? Wir sehen eine Art von wirtschaftsfreundlichen Äußerungen. Das ging schon los in Davos, als man gesagt hat, man ist wieder open for business. Das ging weiter vor 2-3 Wochen, als eine Delegation amerikanischer Wirtschaftsführer in China war und dann ganz spontan noch ein Treffen anberaumt wurde mit Xi Jinping, also wo er auch den Chef von Blackstone und von anderen Unternehmen einfach spontan getroffen hat, wo man natürlich auch symbolisch zeigen wollte, dass man sich wieder um ausländische Investoren, um ausländische Unternehmen kümmert, dass man da also sich nicht verschließt oder abschottet, sondern dass man die ja eher umarmt, sage ich mal, weil man hier zeigen will, dass man dieses Geld natürlich benötigt und braucht, weil wenn der Binnenkonsum nicht so recht nach vorne kommt und wenn auch der Immobilienmarkt lahmt und verschiedene andere Faktoren nicht laufen, dann will man wenigstens noch über den Exportmarkt Geschäfte machen und dafür muss man sich natürlich mit dem Ausland entsprechend gutstellen. Also das sind einfach positive Entwicklungen, aber wir haben jetzt auch jüngst in der letzten Woche gesehen, dass das chinesische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal mit 5,3% deutlich besser war als von den Analysten erwartet. Also die meisten hatten so irgendwo Werte zwischen 4,6 bis 4,9% erwartet, je nachdem, wen man fragt. Bloomberg im Durchschnitt war so um die 4,6% der ganzen Analysten. Also hier hatten wir eine positive Überraschung gesehen. Und wir sehen auch bei den Einkaufsmanagern aus China, dass die wieder über 50 notieren. Das heißt, da werden Einkaufsmanager einfach nach ihrer Lage oder Erwartung befragt. Und wenn dieser Index dann auf 50 oder mehr kommt, dann ist das eher Zeichen für eine Expansion der Wirtschaft, während Werte unter 50 dann ein Zeichen sind für einen wirtschaftlichen Abschwung oder sogar eine Rezession. Also von daher sehen wir dort überall so leichte grüne Anzeichen wieder aufkommen, wo es mit China so langsam bergauf geht. Ich will jetzt nicht aufrufen, dass wir hier schon die Talsohle komplett durchschritten haben. Aber wir sind meiner Meinung nach eher am Ende der Talsohle als am Anfang oder in der Mitte. Und wir sehen hier Besserungen, vor allem auch deswegen, und das ist auch wirklich interessant für euch zu wissen, dass derzeit die Bewertung von chinesischen Aktien, dem MSCI China, 60% günstiger sind als beim MSCI India. Also Indien ist generell ein hochbewerteter, teurer Aktienmarkt. Aber aufgrund der Kapitalzuflüsse der letzten Monate ist Indien noch viel teurer geworden. Und verglichen damit, relativ gesehen, sind chinesische Aktien unglaublich günstig. Und das ist ein Fakt, den ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, der irgendwann, wenn die Bewertungen tief genug sind, wieder ausländisches Kapital anziehen wird. Und genau so ist es. Lazard beispielsweise, großer Vermögensverwalter, also Investmentbank und Vermögensverwalter aus den USA und Lazard Asset Management und ein paar andere amerikanische Unternehmen, die jetzt hier in Deutschland nicht bekannt sind, die haben jetzt wieder angefangen, aktiv in ihren Schwellenländerfonds China überzugewichten, nachdem China lange extrem untergewichtet war. Gleicht man jetzt also diese Untergewichtung aus, indem chinesische Aktien zugekauft werden und geht so in Richtung einer neutralen Balance bis sogar manche auch zu einer leichten Übergewichtung. Weil eben Indien zu teuer war oder zu teuer wurde in letzter Zeit, werden dort Gewinne mitgenommen, um stark umgeschichtet wieder in China. Das heißt, ausländisches Kapital geht von den ersten Vermögensverwaltern da rein. Und Bloomberg hatte da auch ergänzend eine interessante Story geliefert, dass 90% der Schwellenländerfonds derzeit also beginnen, die Untergewichtung, die in China herrscht, wieder zumindest zurückzufahren. Von einer Übergewichtung noch gar nicht zu sprechen, das sind nur ein paar Adressen, aber die starke Untergewichtung, die wir gesehen haben, die wird jetzt so langsam wieder aufgelöst. Kurzum, deswegen auch ein Update für euch, weil man China eben nicht abschreiben sollte. Ja, die Probleme sind da, die Probleme sind existent. Und China wird natürlich auch immer einen größeren politischen Risikoabschlag erfahren als die USA. Deswegen sollte man nicht sagen, ein KGV von 5 in China ist genauso ein KGV von 5 wie in den USA, sondern in China sind einfach noch ganz andere Risikofaktoren mit vorhanden, die man unbedingt auch sehen muss. Auch die parteipolitischen Eingriffe in die Märkte, das ist ganz klar, das muss man als Investor unbedingt auf dem Schirm haben. Aber Probleme sind da, Probleme werden gelöst. Wir sehen auch, wie die Bank of China mittlerweile eine deutlich laxere und lockere Geldpolitik fährt, wie die Zinsen gesenkt werden, wie Geld reingegeben wird, dass der Immobilienmarkt sich wieder stabilisiert. Ist ja nichts anderes, als was nach der großen Finanzkrise auch in vielen anderen Staaten und Regionen getan wurde. Also da ist man schon dabei, die Probleme zu lösen. Aber es gibt die Probleme. Dennoch muss man sagen, der Markt oder die Bewertungen haben sich an diese Probleme angepasst. Deswegen haben wir so niedrige Bewertungen in China bei chinesischen Aktien. Meiner Meinung nach sogar zu tiefe Bewertungen, weil einfach so viel Geld abgeflossen ist und die Stimmung gegenüber China so schlecht ist, dass da das Pendel in die andere Richtung so stark ausgeschlagen hat. Und deswegen finde ich China hochspannend, hochinteressant und halte China auch für die größte Turnaround-Story des Jahres, wo wir noch ein, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ein fulminantes Comeback, vielleicht kommt das erst im nächsten Jahr, aber wo wir in diesem Jahr auf jeden Fall schon Kursgewinne sehen sollten. Und deswegen, ihr wisst ja, was ich so sage, das mache ich auch oder das unterlege ich auch mit eigenem Geld. Deswegen bin ich auch in China über einen ETF investiert, direkt in China, also in die A-Aktien, die nur für Chinesen zugänglich sind oder für diejenigen Unternehmen, die die Erlaubnis haben, diese Aktien kaufen zu dürfen. Damit hat man also eine, ja, Exposure würde man da im Neudeutschen sagen. Das heißt, man hat hier eine Investition in Unternehmen, die in China an den Börsen notiert sind, die nur für Inländer zugänglich sind und die in China auch Geld verdienen und Geschäfte machen. Also damit muss ich sagen, habe ich dann einen entsprechenden Hebel darauf, wenn sich China jetzt als Volkswirtschaft wieder erholt, und das haben die letzten BIP-Daten vom ersten Quartal auch gezeigt, dass da eine deutliche Erholung im Gange ist, dann sollten diese Aktien da auch profitieren. Ich werde natürlich weiter berichten, wie es mit diesem Investment weitergeht, deswegen lasst da gerne ein Abo da und lasst natürlich, ich hatte es gesagt, gerne eine gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.